Rom lag ihm zu Füßen, nicht so laut und hektisch wie bei Tag, aber auch in dieser regnerischen Nacht nicht ruhend und schon gar nicht schlafend. Wie ein riesiges Tier, dem ein alter Fluch oder ein ständiger Schmerz den Schlaf verwehrte. Das gepeinigte Tier blinzelte aus unzähligen erleuchteten Fenstern, und die Motorengeräusche und das Hupen der Autos erschienen ihm wie Klagelaute. Mitternacht war lange vorüber, aber das Tier Rom kam ebenso wenig zur Ruhe wie die Menschen, die da unten ihre nächtlichen Vergnügungen suchten. Tanz, Musik, Gelächter, Küsse, Umarmungen, Kopulation, ein ewiger Reigen der Nichtigkeiten, nur dazu da, die Menschen von sich selbst abzulenken, von Geist und Seele. Sorelli empfand Mitleid, aber auch Verachtung. Hier oben auf dem Gianicolo fühlte er sich fern von den alltäglichen Nichtigkeiten, erhaben über die Menschen und das, was sie antrieb. Er wusste um die Veränderungen, die der Welt bevorstanden, und um die Gefahren, die damit verbunden waren. Denn er selbst spielte darin eine zentrale Rolle. Und ihm war klar, dass er sich mit seinen Plänen viele Feinde machte. So mochte es leichtsinnig sein, dass er zu dieser nächtlichen Stunde ganz allein auf den Gianicolo gestiegen war, nur auf einen Anruf hin. Aber die Stimme am Telefon hatte alle Bedenken beiseite gewischt. »Reno, ich brauche deine Hilfe, dringend. Komm, bitte komm zu San Pietro in Montorio. Ich erwarte dich dort zur dritten Stunde nach Mitternacht. Und sag niemandem etwas davon, bitte.« Ein kurzes, trockenes Knacken in der Leitung und die Verbindung war unterbrochen gewesen. Danach hatte Sorelli minutenlang reglos auf seinem Stuhl gesessen. Obwohl viele Jahre vergangen waren und die Stimme unbestreitbar älter geworden war, hatte er sie beim ersten Wort erkannt. Bei der Koseform seines Namens. Reno. Schon lange nannte ihn niemand mehr so. Der Wind frischte auf und trieb ihm den feinen Regen ins Gesicht, während er die Via Giuseppe Garibaldi entlang ging, ohne die Büsten italienischer Patrioten, die hier Tag ein, Tag aus Spalier standen, auch nur eines Blickes zu würdigen. Er schlug den Kragen hoch und schob die Hände in die Manteltaschen, wobei seine rechte auf kühles Metall stieß. Im Lichtkegel einer Straßenlaterne blieb er stehen und zog die Goldkette hervor, um sie nachdenklich zu betrachten. Vor dem Anruf hat er sie fast vergessen gehabt. Nach dem Telefonat, als seine Gedanken um die Vergangenheit kreisten, hat er die verschlossene Schublade geöffnet, in der er seine wenigen persönlichen Habseligkeiten aufbewahrte. Warum er die Kette aufgehoben hatte, vermochte er nicht zu sagen. War er sentimental? Sein Daumen glitt über den winzigen Mechanismus, der den herzförmigen Anhänger aufschnappen ließ. Die beiden Porträts im Innern waren Farbaufnahmen, aber so ausgebleicht, dass sie fast wie Schwarz-Weiß-Bilder aussahen. Der Mann, Sorelli, hatte auf dem Foto noch dunkles, volles Haar und seine Züge waren schärfer, wenn sie auch jetzt, da er weit über 60 war, immer noch asketisch wirkten. Das zweite Foto zeigte eine blonde Frau mit einer neugierigen Stupsnase im hübschen, etwas naiv anmutenden Gesicht. So vertrauensvoll wie auf dem Bild hatte sie immer ausgesehen, einfach deshalb, weil es ihrer Natur entsprach. Fast bedauerte Sorelli, was er ihr angetan hatte. Abrupt klappte er den Anhänger zu und verstaute die Kette wieder in der Manteltasche. Nein, er war nicht sentimental. Schon lange nicht mehr. Nicht deshalb war er mitten in der Nacht auf den Gianicolo gestiegen, sondern weil er sich Klarheit verschaffen wollte. Es mochte harmlose Gründe für den Anruf geben, aber vielleicht war er auch ein Alarmsignal. In wenigen Minuten würde er es wissen. Er suchte nach einer Frau aus seiner Vergangenheit. Sie würde zu dieser Nachtstunde doch nicht in der Kirche auf ihn warten. Er schüttelte bedächtig den Kopf. Das Gebäude musste schon seit Stunden geschlossen sein.
»Ich bin hier«,
klang es leise zu ihm herüber. Ein Flüstern, im stetigen Prasseln des Regens kaum zu hören. War das eine menschliche Stimme gewesen, ein Trugbild seiner überreizten Sinne, ein geisterhafter Ruf aus der Vergangenheit? Es war nicht von der Kirche hergekommen, sondern aus seinem Rücken. Er drehte sich um und bemühte sich jenseits der Straße zwischen den Bäumen, die ihre noch kahlen Arme in den Himmel reckten, als müssten sie das finstere Dach der Nacht abstützen, etwas zu erkennen.
»Hier bin ich.«
Das Flüstern war ebenso leise wie zuvor, Aber jetzt bemerkte Sorelli eine Gestalt, die halb hinter einem großen Baum hervorgetreten war und eine Hand auf Schulterhöhe bewegte. Er sah die Gestalt nur schemenhaft, und doch war ihm klar, dass sie ihn zu sich winkte. Zögernd folgte er der Aufforderung, und als er die asphaltierte Straße verließ, sog der aufgeweichte Boden bei jedem Schritt schmatzend an seinen Schuhsohlen. Noch immer stand die Gestalt halb hinter dem Baum, und Sorelli konnte sie nicht erkennen. Der Baum, die Dunkelheit und ein tief ins Gesicht seines Gegenübers gezogenes Kopftuch ließen es nicht zu. Gebannt starrte er auf die dunklen Umrisse, wagte kaum zu blinzeln. Er fürchtete, das Wesen vor ihm könnte von einer Sekunde zur anderen verschwunden sein, wie ein Spuk, der sich am Ende der Geisterstunde in Luft auflöst. Aber das da vor ihm war kein Geist, das hämmerte er sich ein. Es war ein Mensch, es musste einer sein. Keine 10 Meter trennten ihn mehr von dem Baum, da blieb er stehen und fragte, »Maria?« Während er vergebens auf eine Antwort wartete, brach der Mond zwischen den Wolken hervor und warf seinen fahlen Schein auf das Wesen, das ihn erwartete. Eine Woge des Zweifels und der Furcht stieg in ihm auf. Furcht, wie er sie schon lange nicht mehr empfunden hatte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und seine Hände begannen zu zittern. Groß und kräftig, mit breiten Schultern, das war nicht Maria. Es gab nicht die geringste Ähnlichkeit. »Eine Falle«, schoss es ihm durch den Kopf. »Es ist doch eine Falle!« Wie war das möglich? Er hatte ihre Stimme am Telefon zweifelsfrei erkannt, aber dieses Wissen änderte nichts an dem, was seine Augen untrüglich feststellten. Das da vor ihm war nicht Maria. Während diese Gedanken noch durch sein Hirn wirbelten, machte er Kehrt und begann zu laufen, zurück zur Straße. Laut, beinahe wütend, schmatzte es unter seinen Sohlen, aber er schenkte dem keinerlei Beachtung. »Weg hier, nur weg!« Der Unbekannte folgte ihm. Sorelli brauchte sich nicht umzudrehen, um es zu wissen. Er hörte ihn, wusste, dass der andere oder das andere hinter ihm war. Er schlug einen Haken nach rechts und verließ die Straße, tauchte zwischen den Bäumen ein. Neue Hoffnung keimte in ihm auf. Hier konnte er sich mit etwas Glück verstecken. Dann packte etwas wie eine Hand, die aus dem Boden geschossen kam, seinen rechten Fuß, eine halbkreisförmig aufragende Baumwurzel, die er in seiner Hast und in der Dunkelheit, die alle Umrisse miteinander verschmelzen ließ, übersehen hatte. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte, sein Kopf schlug hart gegen die rissige Borke eines Baumstamms. Der jähe Schmerz in seinem Schädel rief Übelkeit und Benommenheit hervor. Er kämpfte dagegen an, durfte jetzt nicht erlahmen. Jede Sekunde zählte. Seine Hände umfassten den Baumstamm und ächzend zog er sich hoch. Er stand noch nicht ganz aufrecht, da peinigte ihn ein weiterer, noch viel heftigerer Schmerz, diesmal im rechten Fuß. Als würde er von glühenden Nadeln durchbohrt. Auf dem Boden lag ein langer Ast, der in einer Gabel auslief und als behelfsmäßige Krücke taugen mochte. Sorelli bückte sich danach. Er hatte sich noch nicht ganz wieder aufgerichtet, als ihn jemand, einem Raubtier gleich, aus der Dunkelheit ansprang. Jemand oder etwas, dachte er, während er das Gleichgewicht verlor und rücklings auf den matschigen Boden fiel. Der Aufprall war trotz des Schlamms so hart, dass ihm für 2, 3 Sekunden die Luft wegblieb. Er spürte die Feuchtigkeit, die durch seine Hose an die Beine drang. Vermutlich war er von Kopf bis Fuß mit Dreck verschmiert. Aber das alles war bedeutungslos angesichts der dunklen Gestalt, die sich rittlings auf ihn hockte und ihn am Aufstehen hinderte. »Wer bist du?« fragte er mit kratziger Stimme. »Was willst du von mir?« Der Fremde antwortete nicht, sondern zog etwas unter seinem weiten Mantel hervor, etwas Helles, das selbst in dem schwachen Nachtlicht schimmerte. Ein großer Dolch. Der Unbekannte hielt ihn mit behandschuhten Händen über Sorellis Brust, die Spitze zielte auf das Herz. Sorelli wusste, dass er sterben würde, und bei dieser Erkenntnis wurde er plötzlich ganz ruhig. Sein Schicksal war unabänderlich, also fügte er sich. Stimmte es, dass im Augenblick des Todes das Leben noch einmal an einem vorbeizog? Oder entsprang der Umstand, dass er vor seinem geistigen Auge Maria sah, einfach nur dem Bedürfnis, die letzten Sekunden mit dem Gedanken an etwas Schönes zu verbringen, an etwas, das in seinem Leben nur kurz, vielleicht zu kurz, eine Rolle gespielt hatte? Er sah Maria so vor sich, wie er sie vor vielen Jahren gekannt hatte, als junge Frau, die ihn ein wenig schüchtern anlächelte. Und er lächelte zurück, während der Dolch auf ihn niederfuhr.